Ja, liebe Leute, jetzt reden wir mal Tacheles. Ich begrüße euch zu Folge minus 4 oder 201. Also ja, ist egal, welche Namen und Nummern wir hier vergeben. Ich weiß es selber nicht mehr. The fact of the matter. Der Fakt der Materie ist also, dass ich einige Folgen aufgenommen habe. Englisch, Deutsch, kreuz und quer. Aber vieles davon wird zensiert werden. Denn es braucht nun mal die Zensur, ja? So wie in der DDR. So, und damit begrüße ich euch und sage euch radikal und rücksichtslos, werde ich alles rauszensieren und rausschneiden. Zum Beispiel Imperialismus. Mein Werk, das ich schon mal vorlasse. In Folge 179. Aber wenn ihr jetzt nachschaut, werdet ihr diese Folge nicht finden, weil ich sie eben zurückgezogen habe. Ne? Und das muss auch so bleiben für diese Folgen, die eben sehr intime Preisgaben enthalten. Also Gaben aus meinem literarischen Karton, aus meinen Schubladen und so. Woran ich ja noch werkle und ferkle und so. Daher kann ich es nicht haben, dass mir da jemand über die Schulter guckt. Ne? Und das ist der Punkt. Die Folge minus 6 nämlich. Also erstmal minus 4, ja. Die hatte ich aufgenommen im September im Garten von meinen Großeltern. Und die wollte ich einfach zitieren, ja, wegen privater Sachen und so und so. Ich will alles privat halten, genau, privat akkumulieren. Und das ist alles mein innerer Erfahrungsschatz. Und da hatte ich zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert oder jedenfalls, ja, kommt es mir jetzt so vor, dass ich da einfach einen Schlussstrich drunter ziehen will und sagen, komm, zensieren wir, raus damit. Schön rausschneiden. Dieses dunkle Stück, dieses, ja, was einfach mich belastet oder mich ankratzt oder mich in Frage stellt. So. Und so wird's gemacht. Mit Folge minus 4. Wobei ich mir eben nicht sicher bin. Das ist es. Ich bin mir nie sicher. Deshalb sagte ich ja, ja, vielleicht minus 4. Weil dann machte ich weiter minus 4, 5 und so weiter bis minus 12, glaube ich, oder so. Und nach minus 12 sagte ich, ah nee, jetzt mache ich weiter mit Folge 200. Ja? Und das ist die letzte, die ich bisher aufgenommen habe. 200. Da wird's dann wieder in der alten Zählweise weitergehen, ne? Wieder positiv, positiv männlich, möchte ich fast sagen. Aber nein, das ist ja das ganze Übel. Ich denke eben nur daran, das Männliche ist damit assoziiert, das Positive und das Weibliche da, das Negative. Weil schon der Blick auf die Geschlechtsorgane das ja versinnbildlicht. Der Mann hat dieses Puzzleteil, das eben übersteht und den Überschuss hat und die Frau da den Mangel und dann muss das zusammenfinden und so, damit das Puzzle auch wirklich ein Gesamtbild ergibt. Und das ist aber ein Übel natürlich, und da dreht sich ja mein ganzes Sprechen darum, um diese symbolische Differenz zwischen Mann und Frau. Also es kann ja wohl nicht sein, nee, dass ich als Mann hier mit dem Positiven assoziiert sein soll. Aber wie dem auch sei, ich sprach gerade ja nur über die Zählweise und so, ja, dieses negative Zählen hat sich angekündigt, weil der Druck auf dem Kessel stieg und ich spürte es bei Folge minus 1. Etwas ist einfach nicht mehr normal, irgendwas ist passiert. Ich wusste noch nicht was, aber ich habe es gespürt. Da ist eine Explosion, die Druckwelle und so weiter. Hat mich erfasst, ja. Und deshalb habe ich angefangen, negativ zu zählen. Und also das hier ist jetzt eine Folge. Ich stehe hier heute am 28. November und habe einfach gedacht, komm, ich schiebe da noch was rein. Weil wenn ich die Folge jetzt zensiere, minus 4, dann ist das nicht so gut, weil die ist eigentlich wichtig, zumindest ein Begriff, der darin erklärt wird und der sehr wichtig ist für meine folgenden Diskurse, aber auch generell fürs Leben, einfach da Bescheid zu wissen. Ja? Und dieser Begriff, der lautet Turgeszenz. Und deshalb muss ich diese Folge machen und den erklären und kann vielleicht auch noch weiter reden und irgendwas vorlesen von Lacan. Genau, von dem stammt er nämlich. Eigentlich stammt er natürlich aus der Zellbiologie. Also Turgeszent, Turgo, als Turgor, auch Turgordruck, wird in der Pflanzenphysiologie und Zellbiologie der Druck des Zellsafts auf die Zellwand bezeichnet. In der Tierphysiologie wird unter Turgor die normale Spannung der Haut verstanden, die vor allem vom Wassergehalt bestimmt wird. Ah, da haben wir also eine Flüssigkeit drin, irgendwo in der Haut oder sonst wo in der Zelle. Und da ist ein Druck, der dann da gegen die Wand drückt und das ist irgendwie dieser Turgordruck. Und das ist die Turgeszenz. Also Turgeszenz beschreibt dann, bei pflanzlichen Zellen die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt, höhere Turgeszenz, dann kannst du mehr aufnehmen. Man spricht, andersrum, also wenn die Turgeszenz hoch ist, dann ist man schon voll als Zelle. Man spricht von voller Turgeszenz, wenn die Zelle maximal mit Wasser und Assimilaten gefüllt ist. Das heißt, wenn der Turgordruck maximal ist. Okay, soweit zur Chemie und Biologie. Verlassen wir diese Gefilde schnell wieder. Hier sind wir ja in der Philosophie. Übrigens, ein Genosse sagte mir auch, er hätte eine Folge gehört, wo ich so schnell rede. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Irgendwo in den 160ern, glaube ich. Aber ich kann mich nicht erinnern. Heute fühlt es sich wieder so an. Ja, ich bin hier. So, und also, nehmen wir kurz nochmal die Geschwindigkeit aus, ja? Ich drehe mal kurz die Heizung. Hab die Heizung runtergedreht, denn ich glühe ja schon aus mir selbst heraus, wegen dieser männlichen Turgeszenz. Und das erklärt also Lacan. Die Männlichkeit, womit ist sie assoziiert? Naja, da windet er sich und drückt sich und sagt, ja, es ist diese Turgeszenz, ne? Was Besseres habe ich nicht, so in etwa sagt er dann. Es ist schade, dass ich die Stelle nicht mehr gefunden habe, aber es kommt auf jeden Fall aus seinem Buch, das Seminar, das Begehren und seine Deutung, also der sechste Teil seines Seminars, ungefähr 1959, hat er das alles gesprochen vor seinen Studenten oder Lehrlingen in der Psychoanalyse, und das wurde dann später transkribiert und aufgeschrieben. Und da irgendwo Seite 300 oder 400 oder so, aber ich habe es jedenfalls damals gelesen, als ich bei meinen Großeltern war im September und da immer schon so schön im Garten unter dem Walnussbaum saß. Und da las ich das und erwähnte das, das war auch in dieser Folge minus 4. Turgeszenz, die Männlichkeit, ja. Und klar, der Phallus, der Penis, sagen wir mal. Der ist natürlich, wenn er aufgerichtet, steif ist, dann auch angefüllt mit Blut. Und da ist alles auch, ja, drückt und so weiter. Und ja, wie viel Blut kann der aufnehmen? Aber das ist nicht die Frage, sondern wiederum... Ist das nur so eine Art biologisches Phantasma, was sich darunter schiebt unter die soziale Realität, um das scheinbar verständlicher zu machen? Warum muss es so sein, dass Männer turgeszenter sind als Frauen? Aber ja, das ist eben leider so und dagegen kämpfe ich an, aber wir können es nicht einfach so verändern, von einem Tag auf den anderen zumindest. Und ja, so beschreibt Lacan da an irgendeiner Stelle in diesem Buch, naja, die Männlichkeit ist mit der Turgeszenz, also der Spannkraft assoziiert. Und so wie ich hier heute vor euch stehe, gespannt, weil ich einfach, ja, diesen Freude fühlte, jetzt den Podcast wieder losgelassen zu haben, rausgelassen, in die freie Wildbahn und so, vor ein paar Tagen, und dann, ja, ging es weiter. Seit damals, September, hatte ich ja alles zensiert, ne, damals, ja, aber das war nur eine Phase, das, ja, lassen wir jetzt hinter uns. Ich kann eigentlich auch nicht, ich will nicht so leben ohne meinen Podcast. Also, aber vielleicht auch gut, es sich zu beweisen, dass man es ja doch kann, ne? Im Notfall, ich könnte ja jederzeit darauf verzichten. Ja, ja, ich habe das im Griff. Und ja, ich glaube, mehr gibt es zur Turgeszenz nicht zu sagen. Also es ist ein wichtiger Begriff, er taucht immer wieder auf, wobei ich die nächsten Folgen ja auch zensieren werde. Nicht Folge minus 5, weil das war ein marxistisches Seminar von der Deutschen Kommunistischen Partei in Leverkusen in der Karl-Liebknecht-Schule von einem sehr guten Lehrer, beziehungsweise drei Lehrer. Aber ja, das täte mir leid, die zu zensieren, also das geht nicht. Minus 5 wird rauspurzeln, rauskommen. Aber 6, 7, minus 6, 7, die werden zensiert sein, die enthalten nämlich Imperialismuslesungen, dann minus 8, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auch alles zensiert sein und dann wird es irgendwann weitergehen. Ihr werdet ja sehen, ist jetzt alles egal, ich sag nur, na, also diese, genau, Imperialismus, das muss auf jeden Fall unter der Decke bleiben, also mein eigenes Imperialismuswerk, wo ich mich natürlich an Lenins Begriff bediene und das aber in eine Art Roman verwandle, und es ist aber konfus und deshalb, ja, ich will nicht, dass jemand das sieht, und so, das bleibt jetzt wirklich geheim. Zumindest für den Moment. Ne? Ja, es ist ein gutes Gefühl, wieder hier zu stehen, jetzt das erste Mal praktisch, weil ich nahm ja die ganzen letzten Monaten Folgen auf. Ja, okay, habe nicht ganz darauf verzichtet, aber eben darauf verzichtet, das zu veröffentlichen. Aber jetzt weiß ich, es wird auch rauskommen. Das ist jetzt hier real und ja, wird bald in eure Ohren dringen, sofern ihr geneigt seid, eure Ohren neigt. Aber reden wir nicht lang um den heißen Brei herum. Also ich glaube, diesen Begriff habe ich einfach aufgegriffen. Die Turgeszenz betrifft Pflanzen und überhaupt die Spannkraft, das Wasser aufnimmt. Und der Mann, der steht eben auch so da. Und ich weiß gar nicht, ich will nicht mehr dazu sagen, und wird deshalb von der Frau so bewundert. Und das ist das ganze Problem. Das Spiel der Erotik und so baut darauf auf. auf einem Muster, das aber inhärent, ich weiß nicht, wie sagen, sexistisch ist. Aber wie soll man das kritisieren oder davon ablassen, wenn das ganze Begehren, die ganze Lust, die man empfinden kann im Anblick eines anderen Körpers, der für einen erotisch ist, naja, wenn das davon abhängt, von diesen Rollenverhältnissen und sexistischen Mustern und Registern und Rastern. Ja? Also dann ist es schwierig und vielleicht kommt dann so ein Ressentiment auf, generell gegen Sex und gegen das Glück der Liebe und zu sagen, ich verzichte darauf. Vielleicht ist das auch gar nicht so falsch in heutiger Zeit, sage ich mal, wegen eben diesem Imperialismus, dem realen Weltsystem des Kapitalismus. Also wegen dem lohnt sich es auch gar nicht wirklich zu leben, zumindest unter diesen Bedingungen, und zu lieben. Und deshalb besser ist mal dagegen ankämpfen und das kaputt machen, dieses System, und den Sozialismus aufbauen. Aber was Wichtigeres kann es auch gar nicht geben. Und auch die Liebe, nee, die ist nicht wichtig, die ist nicht gut, die ist nicht genießbar. Und ja, soweit dazu. Aber jetzt, ich will später noch Lacan vorlesen, wenn die Zeit reicht. Aber ich will jetzt erst Robert Faller vorlesen, meinen Lieblingsphilosophen in gewissen Hinsicht. In gewissen Hinsichten. Und steigen wir hier ein in sein Buch, Wofür es sich zu leben lohnt. Denn, gut, plaudere ich wieder kurz aus dem privaten Nähkästchen. Ich habe jetzt seit Mitte Oktober ein Werk begonnen, Liberalismus. Wow. Also ich arbeite gerade nicht, deshalb habe ich auch viel Zeit und bin in diesem Werk wirklich über mich hinausgewachsen. Ich fasse es gar nicht, so viel habe ich noch nie geschrieben. Also dieses Werk heißt Liberalismus, ne? Und noch nie so viel geschrieben in so kurzer Zeit, aber auch absolut gesehen nie so viel. Irgendwie, ich habe schon, 100.000 Wörter, sagen wir es frei raus. Ich weiß nicht, das sind Druckseiten dann ungefähr 400 oder so, 500 schon. Und muss da bald zum Ende kommen und habe mir das jetzt auch vorgenommen. Aber es ist schwer, sich zu stoppen, wenn man so im Rollen ist. Man ist ein rollender Stein eigentlich als Autor. Das spüre ich auch, spüre ich so. Ich rolle da eigentlich immer runter. Und ja, dieses Buch, also dieser Text Liberalismus, der ist, der ist ganz okay. Aber ich will jetzt eigentlich auch weg davon und Besseres schreiben. Und wie war das mit dem Liberalismus, ne? Was wollte ich dazu sagen? Ja, gut, dass ich da halt deshalb jetzt auch nochmal dieses Buch von Faller durchgelesen habe, weil mir das sehr wichtig scheint natürlich, weil er da die Gegenwartskultur beleuchtet, den Hass aufs Glück, das Ressentiment analysiert, die Tragik, diese Tendenz zur Metaphysik und zur Einigelung in das Selbst und das Scheitern, dass man das eigene Scheitern begreift als ein Zeichen von Größe. Das wahrhaft Gute kann gar nicht gelingen in dieser Welt, aber doch, sagt Faller, zumindest materialistisch gesehen, gehen wir davon aus, das Große kann gelingen und es ist großartig. Und die Komödie, die feiert das. Und das ist so geil. Meine Episoden, sie sind auch immer so komödiantisch. Na, ich rede über sehr ernste Themen, aber in sehr burlesken Tonfall, komödiantisch teilweise. Und das ist es eben, die Komödie, die ist die Verbündete des Materialismus. Aber genau. Deshalb, bin ich dieses Buch hier nochmal durchgegangen und bin auch Marlon Krohns Kommunismus für Erwachsene durchgegangen, weil das auch eine große Rolle spielt in meinem Denken. Und lesen wir das Zitat hier von Juvenal, das das Motto für das Buch abgibt. Betrachte es als die größte Schandtat, das nackte Leben höher zu stellen als die Scham und um des Lebens willen die Gründe, für die es sich zu leben lohnt, zu verlieren. Juvenal, der römische Philosoph und Satiriker. Montaigne, der französische Philosoph, das ist das zweite Motto hier. Wir sind große Narren. Er hat sein Leben in Müßiggang hingebracht, sagen wir. Heute habe ich nichts getan. Wie das? Haben wir nicht gelebt? Das ist nicht nur die grundlegendste, sondern auch unsere vornehmste Tätigkeit. Thank you. Gut, jetzt hier, wofür es sich zu leben lohnt, heißt dieses Buch. Lesen wir hier Seite 7 über den Neid, Seite 101. Nehmen wir an, wir wagten den Neid betreffend eine Anfrage bei dem sagenumwobenen Radio Erivan, jener großartigen Institution aus der ehemaligen Sowjetunion, die auf jede Frage eine Antwort wusste. Und zwar eine Antwort, die immer mit dem Wortlaut im Prinzip ja anfing. Wir fragen also zum Beispiel, ist es richtig, dass der Neid ein Affekt ist, der uns erfasst, wenn wir beobachten müssen, dass jemand anderer etwas Großes, Schönes, Bedeutendes besitzt, das wir selbst gerne hätten? Radio Erivan würde natürlich erwidern, im Prinzip ja. Und dann würde es fortfahren, aber erstens geht es beim Neid nicht um etwas Großes, Schönes, Bedeutendes. Zweitens geht es nicht darum, dass wir es bekommen, sondern darum, dass der andere es nicht hat. Und drittens wollen wir selbst es gar nicht haben. Wenn Radio Erivan darüber hinaus so freundlich wäre, seine Antwort zu erläutern, dann würden diese Erläuterungen etwa wie folgt lauten. Die feinen Unterschiede. Erstens, es geht beim Neid nicht um etwas Großes, Schönes, Bedeutendes, sondern um eine minimale Differenz. Um das zu verstehen, nehmen wir zum Beispiel an, ich besitze einen neuen VW Golf. Ich würde damit zum oberen Segment der gegenwärtig zunehmend verarmenden Mittelschichten der westlichen Welt gehören, für die dieses Auto nach Werksauskunft eigentlich bereits zu teuer ist. Schon dies wäre vielleicht bereits eine besonders günstige soziologische Voraussetzung für die Entstehung von Neid. Wenn er bei mir entsteht, dann werde ich aber jedenfalls nicht jemanden beneiden, der zum Beispiel einen Rolls-Royce besitzt. Vielmehr wird mein Neid jemanden treffen, der, wie ich auch, einen neuen VW Golf besitzt, aber vielleicht einen, der eine etwas hübschere Farbe hat als der meine. Was mich reizt, wäre die kleine Abweichung gegenüber dem, was ich habe. Sigmund Freud hat das in seiner Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse erkannt und wie folgt erklärt. In den unverhüllt hervortretenden Abneigungen und Abstoßungen gegen nahestehende Fremde können wir den Ausdruck einer Selbstliebe, eines Narzissmus erkennen, der seine Selbstbehauptung anstrebt und sich so benimmt, als ob das Vorkommen einer Abweichung von seinen individuellen Ausbildungen eine Kritik derselben und eine Aufforderung, sie umzugestalten, mit sich brächte. Zitat Ende von Freud. Also Freud sagt, dieser Narzissmus, der geht davon aus, er will sich selbst behaupten und alles, was er sieht in der Außenwelt, was abweicht von seinem individuellen Dasein, das Auto, das er fährt oder irgendwas an seinem Körper, irgendein modisches Accessoire oder eine Charaktereigenschaft. Na, diese Beispiele sind vielleicht nicht erschöpfend, sondern es geht um den abstrakten Gedanken, irgendeine Abweichung, die er wahrnimmt, die fasst der Narzissmus jetzt auf, als wäre das eine Kritik an ihm selbst und als wäre es würde das beinhalten, die Aufforderung, sich selbst umzugestalten. Ja, du musst dich jetzt auch so umbilden wie dieses andere differente Teil, das du da siehst in der Außenwelt. Die treibende Kraft bei diesem Hass auf den anderen, der mir ähnlich ist, bezeichnet Freud an anderer Stelle als Narzissmus der kleinen Differenzen. Darum belächeln Engländer am liebsten Schotten, Franzosen, Belgier, Österreicher, Deutsche etc. Nicht der ganz andere, etwa der viel reichere, wird von mir beneidet, sondern wie Francis Bacon und Aristoteles bemerkten, der Nachbar, der Verwandte oder der Berufskollege, also derjenige, der in einer ähnlichen, vielleicht ebenfalls von Mittelschichtsverarmung bedrohten Situation lebt wie ich. Darum ist eine der typischen Situationen des Neids, wie Jacques Lacan unter Verweis auf Augustinus betonte, der böse Blick auf den Bruder, den man an der Brust der Mutter saugen sieht. Also bei einem kleinen Kind jetzt. Das hat einen kleinen Bruder, der noch an der Brust genährt wird. Und da ist jetzt ein älterer Bruder, der schon abgestillt ist vielleicht. Und deshalb, weil er den anderen jetzt da sieht, wird er neidisch und sagt, aber das ist so genial. Daran sieht man dann nämlich, es geht gar nicht darum, dass der das haben will, der Bruder. Der könnte ja damit vielleicht gar nichts mehr anfangen, wenn er schon ein bisschen größer ist und wirkliche Nahrung isst. Dann, ja. Oder gut, eigentlich vielleicht könnte er dann immer noch Muttermilch trinken, weiß nicht bis zu welchem Lebensjahr oder vielleicht selbst erwachsene Menschen. Aber naja, jedenfalls, das wäre überhaupt nicht das, was ihm schmeckt oder wonach ihm gelüstet. Aber er will einfach, dass der kleine Bruder, dass der andere das nicht bekommt, was er hat. Und es ist auch nichts Großes. Also das war diese Antwort von Radio Erivan im Prinzip ja. Ja, beim Neid ist es schon so. Aber es ist eben nichts Großes, schönes Bedeutendes, ja, es ist halt die Muttermilch. Zweitens, man will es selbst gar nicht haben, sondern will es einfach dem anderen wegnehmen, dass der es nicht hat. Und drittens, wir selbst wollen es gar nicht haben. Wir wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollten. Also es ist eher so, das ist der geniale Gedankengang, es ist eher so ein Abwehrwall, ein Schutzzauber, der aufgebaut wird, da man sagt, ich selbst, ich hätte aber gern diese Milch. Das redet man sich ein, als ob das möglich wäre, das zu genießen. Und leider verbaut mir halt dieser kleine Bruder nur den Zugriff darauf. Das ist jetzt die Schuld von ihm. Und da schreibt Faller, na, dadurch schafft man es ja, etwas eigentlich Unmögliches als prinzipiell doch möglich darzustellen, nur ist es leider halt gerade zufällig nicht zugänglich, wegen diesem anderen, diesem bösen Feind da, oder den man eben beneidet. Und das ist aber immer noch eine Erleichterung, eine neurotische Befriedigung, als sich einzugestehen, ich könnte damit gar nichts anfangen, was soll ich damit, oder ein anderer VW Golf, wenn ich doch schon einen VW Golf habe, was soll ich jetzt mit einem, der genau die gleiche Farbe hat, nur vielleicht ein Kratzer weniger, das ist ja absurd. Aber man stellt es sich doch als möglich vor, doch, ich könnte dieses Auto haben und dann wäre ich voll, dann wäre ich komplett. Und dadurch wird dieses Gut, das man qua psychischer Organisation eigentlich gar nicht genießen kann oder gar nicht anstrebt, gar nicht haben will oder nicht wüsste, wie man damit umgeht, wie man es genießen könnte, wenn man es real haben sollte, wird das als etwas dargestellt, was eigentlich prinzipiell ja doch zugänglich wäre, nur halt dieser böse andere, der nimmt es uns weg, der. Und das ist immer noch lustvoll in gewissem Sinne. Ja, es ist eben eine neurotische Lust. Eine Unlust, aber eine ambivalente, weil immerhin dieses Gut wird da noch dargestellt als etwas eigentlich prinzipiell Mögliches. Ja, es ist möglich. Und der große Bruder genießt deshalb gleichsam mit bei dem kleinen Bruder, der da an der Brust saugt. Man sagt sich, wow, diese Muttermilch, die ist ja wirklich das wahre Gut. Und da ist diese neurotische Befriedigung. Ja, es ist die Lust da, aber leider ist der Zugang dann versperrt. Aber immerhin, die Muttermilch, das zu sehen und den Neid zu empfinden, das ist auch ein eigenes kleines Glücksgefühl, aber eben, ja, trotzdem eine Art von Glück. Ambivalente Unlust. Und ja, so legt Faller das da. Lesen wir hier weiter. Auf Seite 102. Der Neid ist demnach nicht nur ein Phänomen der Nähe, sondern auch etwas zutiefst Optisches, ein böser Blick, ein Giftauge oder, wie Bacon schreibt, an Ejaculation or Irradiation of the Eye. Dieser Blick wird gefürchtet, weil er die gute Sache, deren man sich erfreut, in eine schlechte, ja geradezu in Gift verwandeln kann. Dem neidischen Blick scheint somit eine magische Kraft zu eignen. Als etwas Magisches kann der Neid, wie Bacon vermutet, auch nur mit Hilfe magischer Mittel geheilt werden. In einer moderneren, uns vertrauteren Sprache könnten wir sagen, nur durch symbolisches Handeln, wie zum Beispiel im Psychodrama, in dem es bezeichnenderweise oft um Probleme des Neids bzw. der psychodramatischen Gerechtigkeit geht, ist dem Neid therapeutisch beizukommen. Als die Menschen sich noch den Göttern verwandt oder ähnlich fühlten, fürchteten sie aufgrund dieser Nähe deren Neid, wenn sie irgendeine Sache besaßen oder ihnen ein Glück widerfuhr, das in ihren Augen geeignet schien, den Neid der Götter hervorzurufen, spuckten sich die alten Römer darum sofort auf die eigene Brust. Eine Geste, welche die Urszene des Neides, die Szene vom saugenden Bruder an der Mutterbrust, in auffälliger Buchstäblichkeit in deren Gegensatz zu verkehren scheint. Erst als die Götter viel größer als die Menschen oder gar nur noch ein einziger und ganz unsichtbar wurden, dürfte die Differenz für den Neid zu groß geraten und die Bedingung der Sichtbarkeit des bösen Blicks verloren gegangen sein. Ja, das ist interessant, diese Geste der Römer, sich auf die Brust zu spucken, sobald ihnen etwas Gutes widerfährt, weil sie dann denken, na, die Götter könnten jetzt neidisch werden, aber immerhin, wenn ich diese Geste der Unterwerfung, der Erniedrigung ausführe, dann ist es vielleicht für einen Gott eine Beschwichtigung, und er sagt sich, ah ja, schau an, dieser Mensch, er erkennt seinen Platz an, dass er nur ein kleiner Mensch ist und unter einem Gott steht und jetzt sogar Spucke an der Brust hat. Also, ja. Na, lesen wir einfach weiter, weil ich will hier eigentlich diesen Text nicht verhackstücken und das ist so gut, zumindest einzelne Kapitel hier raus. Gerade das mit der Ordnung des Erscheins und über die Komödie, das hatte ich ja damals in Folge 14 vor 3 Jahren vorgelesen. Es sind genau 3 Jahre. Es war wirklich 28. November. Doch, ja, ich bin da ziemlich sicher. Ich hatte die auch in 2 aufeinanderfolgenden Tagen aufgenommen, ne? Also da kurz Pause gemacht nach der Stunde. Aber das war so ziemlich die beste Folge bisher. Und es war tatsächlich 28. und 29. November 2020, als ich die aufgenommen habe. Und ja, dieses Buch eignet sich. Aber ich glaube, das über die Komödie und den Materialismus, das war das Beste. Und also was ich damals vorgelesen habe vor 3 Jahren und einfach relevanteste, was ihm fürs Leben am meisten helfen kann und eine quasi medizinische Wirkung hat auf einen Stoß, einen Impuls. Also das ist das Wichtigste. Dazu... Vielleicht kehren wir dazu später zurück, aber ihr, liebe Hörer, könnt ja schon heute zurückgehen und diese Folge hören. Ja, Folge 14. Ne? Aber weiter. 103. Zweitens, der Blick auf den anderen. Zweitens geht es beim Neid, wie gesagt, nicht darum, dass wir etwas haben, sondern darum, dass der andere es nicht hat. Bereits Aristoteles bemerkt dies in seiner Rhetorik. Aristoteles. Das ist nur die Literaturangabe hier. Nehmen wir, um uns das zu verdeutlichen, an, mein Autohändler wäre meiner neidigen Missstimmung gewahr geworden und würde, um mir zu helfen, nun kulanterweise meinen VW Golf gegen einen anderen eintauschen, der genau dieselbe Farbe hat wie der meines Nachbarn. Wäre mein Neid nun besänftigt oder getilgt? Nein. Vielmehr würde mein Neid sich auf eine andere Eigenschaft verlagern. Er würde sich miniaturisieren und sich nun zum Beispiel auf eine Chromleiste richten, die der Nachbargolf im Unterschied zu meinem hat, oder auf einen Kratzer, den er nicht hat. Jedes Mal, wenn es gelänge, die störende kleine Differenz zu beseitigen, wäre eine neue, kleinere da. Das, worum es beim Neid geht, wäre also eine mysteriöse Eigenschaft, nicht benennbar und winzig klein, die aber gewaltige Affekte auszulösen vermag. Es wäre das, was man in der Geschichte der Kunst wie in der Liebe als das gewisse Etwas oder französisch als je ne sais quoi bezeichnet. Dieses gewisse Etwas ist zum Beispiel am Werk, wenn, wie Blaise Pascal bemerkt, 2 Gesichter, von denen keines für sich genommen komisch ist, durch ihre Ähnlichkeit zum Lachen reizen. Irgendetwas Winziges, meist schwer zu sagen, was, würde hier also enorme Erheiterung auslösen, so wie es in weniger glücklichen Fällen zur Empfindung des Unheimlichen beim Double oder eben des Neids führt. Je ne sais quoi. Ein guter Folgentitel. Kurz aufschreiben. Oder eben Turgeszenz. Ich glaube, das. Ja. Auch mit dem gleichfarbigen Golf bliebe meine Unzufriedenheit also erhalten. Vollkommen aufgehoben würde sich hingegen, wenn jemand in den geparkten Wagen meines Nachbarn raste und einen Totalschaden verursachte. Dann wäre ich vollends zufrieden. Mein Leid ließe sofort nach. Dies ist es, was Friedrich Nietzsche als Ressentiment bezeichnet hat. Das Ressentiment, wie es gegenwärtig zum Beispiel oft in einer sich als politisch begreifenden Kunst auftritt, sieht lieber den anderen arm als sich selbst reich und lieber alle klein als manche groß. Ja, auch sehr interessant, ne? Ich zum Beispiel reflektiere hier meine ökonomische Position immer wieder, das ja schon etliche Male getan und so. dieses gepampert sein durch die eigenen Eltern und so. Aber ist das nicht eigentlich auch was Schönes, den eigenen Reichtum? Weil Reichtum ist ja schön und der Kommunismus zieht darauf hin, wie die letzte Folge auch hieß, der Luxuskommunismus. Ja, irgendwann, wenn wir daran gearbeitet haben. Und Stalin hat dazu eben nur die erste Aufbauarbeit geleistet. Aber wenn dieser Kommunismus so erblühen kann und man da nur weitergemacht hätte, was wir in Zukunft auch machen werden, an Stalin anknüpfen, dann wird es ja zu diesem Luxuskommunismus kommen und der Reichtum ist was Schönes, was allen Menschen dann erschlossen werden kann. Aber diese Armut, die ist ja sowieso da, aber warum so viel darüber reden und so, wie schlimm das ist auch sehr schlimm, aber das ist, ja, vielleicht richtig, über den Reichtum zu reden und zu sagen, ja, ich freue mich doch auch dran, auch wenn ich sehe, diese Welt ist so schlecht, diese Realität, die zu diesem Zustand geführt hat, dass ich jetzt so reich bin und andere, die meisten so arm, das ist nicht okay, aber also wir müssen dagegen kämpfen, aber es ist trotzdem was Schönes, reich zu sein und ermöglicht einem viele Dinge. Eine gewisse Gelassenheit und einfach, ja, aber ja. Ja. Und lieber alle klein als manche groß. Niemand darf dann bewundernswert, glamourös, strahlend sein. Alle sind nur dann beruhigt, wenn nichts mehr hervorsticht. Eine Bedingung, die allerdings umso schwieriger zu erfüllen ist, je mehr auf ihre Einhaltung geachtet wird. Denn dann miniaturisieren sich wieder die Differenzen. Darum werden alle Beteiligten nur immer unruhiger, je mehr sie sich in Bescheidenheit einander angeglichen haben. Auch wenn der Neid innerhalb einer theologisch nicht ganz korrekten christlichen Tradition als eine sogenannte Todsünde gelten mag, darf man immerhin eines von ihm sagen. Der Neid ist nicht egoistisch. Er schaut keineswegs nur auf sich selbst. Er ist vollkommen altruistisch. Er schaut ständig nur auf den anderen. Ja, interessante Definition hier von Altruismus. Man schaut auf den anderen und bemisst das eigene Glück so daran. Nun, aber das wichtigste Unterkapitel hier kommt jetzt erst drei. Drittens, das Ungewollte. Würde er das nicht tun, dann müsste er nämlich bemerken, dass wir drittens das, worum wir den anderen beneiden, selbst gar nicht haben wollen. Jacques Lacan hat das präzise erkannt. Zitat: Wer könnte sagen, dass das Kind, das sein Brüderchen betrachtet, noch das Verlangen hätte, an der Brust zu liegen? Jeder weiß, dass der Neid für gewöhnlich hervorgerufen wird durch den Besitz von Gütern, die dem, der neidet, von keinerlei Nutzen wären und deren wahre Natur dieser nicht einmal ahnt. Zitat Ende. Also man ahnt nicht mal, worin besteht eigentlich diese Qualität, jetzt an der Mutterbrust zu sagen oder dies oder das zu haben? Der Neid richtet sich nicht auf den Besitz dieses Gutes. Also es selber zu besitzen, sondern auf den Besitz des anderen, dass der andere das besitzt. Und das ruft das Ressentiment hervor. Vor Lacan hatte auch Spinoza dies bemerkt. Und Spinoza hatte es im Gegensatz zu Lacan nicht allein vom Neid, sondern ebenso auch von der Eifersucht behauptet. Auch in der Eifersucht wird, Spinoza zufolge, dasjenige, worum der andere beneidet wird, gar nicht gewollt. Man muss die vermeintlich geliebte Person hassen, um auf jenen anderen eifersüchtig sein zu können, der von ihr geliebt wird. Zitat: Wenn jemand sich vorstellt, dass das Ding, das er liebt, sich einem anderen mit demselben oder mit einem engeren Freundschaftsband verbindet, als mit dem es ihm bisher allein zugehörte, so wird er das geliebte Ding selbst hassen und jenen anderen beneiden. Zitat Ende. Warum dieser Hass auf das Objekt, um das der andere eifersüchtig beneidet wird, eine notwendige Vorbedingung für die Eifersucht ist, erklärt sich aus Spinozas früherem Lehrsatz 22. Dort bemerkt Spinoza, Zitat: Wenn wir uns vorstellen, dass jemand ein Ding, das wir lieben, in Freude versetzt, so werden wir in Liebe gegen ihn versetzt werden. Wenn wir uns dagegen vorstellen, dass er es in Trauer versetzt, so werden wir umgekehrt in Hass gegen ihn versetzt werden. Zitat Ende. Ethik Teil 3 von Spinoza. Das heißt, würden wir die geliebte Person noch lieben, dann müssten wir uns auch über alles freuen, was sie in Freude versetzt, also sogar auch über ihren Liebhaber, unseren Nebenbuhler. Ja, interessant. Also ist mir nicht ganz klar, wie das jetzt zusammenhängt, diese beiden Zitate von Spinoza. Aber jedenfalls im zweiten Zitat scheint er ja zu sagen, ja, wenn du jemand liebst, dann ist doch klar, diese Person verliebt sich dann in einen Dritten. Aber wenn du ihn wirklich liebst, dann bist du eigentlich glücklich über alles, was diese Person glücklich macht. Also auch dieser Dritte, der sie anscheinend so glücklich macht und neu erblühen lässt, sich mit diesem Freundschaft oder Liebesband verbindet. Und die Präsenz dieses anderen Dritten ist dem also einfach so angenehm, dieser Person, die ich bisher liebte. Und deshalb ist es auch mir angenehm, will ja auch ich, dass es dir, meinem Geliebten, gut geht. Und deshalb auch, dass der Dritte bei ihm ist. Das lese ich hier so raus aus dem zweiten Zitat. Das klingt sehr logisch für mich, in Bezug auf die Polyamorie, die ich hier hochhalte. Aber dieses erste Zitat, also das Ding, das er liebt, das lese ich nochmal vor, wenn jemand sich vorstellt, dass das Ding, das er liebt, sich einem anderen mit demselben oder mit einem engeren Freundschaftsband verbindet, als mit dem es ihm bisher allein zugehörte, so wird er das geliebte Ding selbst hassen und jenen anderen beneiden. Also irgendwie ist hier der Hass so eine Vorbedingung für den Neid. Man hasst eigentlich dieses Geliebte, also was man früher liebte. Klar. Wiederum, ja, wenn dieses Geliebte sich jetzt dem Dritten zuwendet und ausliefert, dann sagt man, ja, du bist ja zu einfach rumzukriegen. Ne? Also das kann ja wohl nicht sein. Und deshalb, ich hasse dich dafür. Ich verstehe gar nicht mehr, wie ich dich lieben konnte. Aber das ist, ja, du hast das Vertrauen gebrochen und so. Du hast dieses Band zwischen uns zerschnitten und zerbrochen. Und deshalb hasse ich dich und beneide den anderen. Nun, weiter im Text. Zitat jetzt von, ein prägnantes Beispiel für das Ungewollte des Neidobjekts präsentiert auch Gerhard Schulze, der bemerkt, Zitat, wer jahrelang in Universitätsgremien das Verhalten saturierter Primaten beobachtet hat, weiß um die Allgegenwart des Neids selbst unter der Bedingung des Überflusses. Es kommt vor, dass Kollegen monatelang um Hilfskraftgelder kämpfen, die sie dann am Jahresende unverbraucht an die Verwaltung zurückgeben. Zitat Ende. Auch in der aktuellen, verdächtig leidenschaftlich geführten Diskussion um die staatliche Verhängung von Rauchverboten scheint eine beträchtliche Zahl der Verbotsbefürworter in erster Linie vom Neid auf das Glück des anderen, verbunden mit dem Hass auf das Neidobjekt, erfasst zu sein. Dieser orale Genuss, der dem Saugen des Bruders an der Mutterbrust ähnlich scheinen mag, ist offenbar sehr geeignet, den bösen Blick auf sich zu ziehen und den neidigen Wunsch zu wecken, dem anderen möge versagt werden, was man selbst nicht hat und für sich selbst auch gar nicht will. Sehr schön. Ne? Das Rauchen kommt hier wieder vor. Das Rauchen und dieser Neid oder was man da psychoanalytisch, ja. Und so viel nur darum geht es auch im Liberalismus, um das Rauchen, um das Kiffen, genauer gesagt. Und das ist auch eine wichtige psychoanalytische Deutung hier. Matthias Bröckers, der Verschwörungsliebhaber, ein Autor eben aus dieser konspirativen Ecke, die ich sehr schätze, der hat die Drogenillegalisierung, die beginnt von Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er ja sehr schön nachgezeichnet und historisch aufgearbeitet, vor allem von Cannabis, aber auch andere Substanzen, die dann aus heiterem Himmel plötzlich verboten wurden, wobei zum Beispiel Cannabis ja jahrhundertelang Teil oder jahrtausendelang Teil unserer europäischen Kultur war, aber das reicht nicht, das so ökonomisch zu begründen, vielleicht, wie er das tut. Da mag auch was dran sein, zum Beispiel, ja, die großen Pharmakartelle und so. Natürlich haben die ein großes Interesse daran, zu sagen, Cannabis ist illegal, weil das ist ja eine Substanz, eine Medizin, die einfach schon so viele Leiden heilen kann oder lindern kann, zumindest selbst Krebspatienten und so, Leuten, denen es wirklich schlecht geht. Und das ist dann so billig, 10 Euro aufs Gramm oder so. Und dein Medikament, klar, das kostet dann 500, 5000 Euro. Und deshalb natürlich stehen da riesige wirtschaftliche Interessen dahinter. Auch damals schon, eben vor 100 Jahren, als diese Prohibition angefangen hat. Aber naja, viel wichtiger ist vielleicht einfach dieser psychoanalytische Blick, dass man dem anderen diesen Genuss nicht gönnt und sich denkt, ja, die Gesellschaft ist auf dem falschen Weg, wenn es da so viele Leute gibt, die so obszön genießen und das daran saugen. Also die saugen auch noch da an diesem Joint und so. Und ja, das ist damals, aber das geht ja heute immer in die andere Richtung. Es geht jetzt Richtung Legalisierung. Aber was zu den Rauchverboten, das ewige Thema Fallers, worauf er immer wieder zurückkommt, Das ist ja tatsächlich noch sehr stark verankert heutzutage, dass man sich belästigt fühlt vom Rauch, dass man sagt, der andere genießt auf unsere Kosten. Und ein anderes Beispiel, was er mal brachte, wenn jemand im Hinterhof, im Innenhof von einem Mehrfamilienhaus Lammfleisch grillt, dann würde man sich nicht etwa darüber freuen, oh, dass da so ein köstlicher Duft aufsteigt zum Balkon, sondern sich darüber ärgern. Ah, dieser andere, der genießt da dieses Fleisch. Und das kann ja wohl nicht sein. Der belästigt mich hier mit diesem Geruch. Genau, also das. Oder selbst auch Zigarettenrauch, sagte er, galt ja früher als schön elegant irgendwie, ja. Wenn jemand raucht und wird dann gefragt, ja, willst du auch mitrauchen? Dann sagt der vielleicht, hätte vielleicht früher gesagt, laut Pfaller, nee, aber rauchen Sie gern? Also ich mag es, wenn meine Kleider ein bisschen danach riechen, das ja, so ein angenehmer Geruch und überhaupt, ja, vielleicht mir vielleicht was Intellektuelles, irgend sowas hat er gesagt, geschrieben. Aber ich denke, wir gehen hier mal weiter im Text, denn das wirklich Wichtige kommt eigentlich noch. Na, schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. 4. Der andere als Sichtschutz gegen die Unmöglichkeit. Genau, das habe ich ja vorher schon ein bisschen ausgeführt. Diese Sache, die eigentlich unmöglich ist zu genießen, aber man kann sich es immer noch so vorstellen, indem man den anderen vorschiebt und alles bei ihm ablädt und sagt, der ist schuld, ne? Der ist dann dieser Sichtschutz, der lässt uns das nicht sehen, dass es eigentlich unmöglich ist, sondern es sieht alles möglich aus und das ist dann immer noch das, was ein bisschen lustvoll ist. Ah ja, eigentlich wäre es mir auch möglich, dieses Lammfleisch zum Beispiel. Ich selber mag vielleicht gar kein Lammfleisch, genau darauf kommt er jetzt, aber ich kann es mir so vorstellen, ah, eigentlich ist es möglich. Und da entsteht dann eine sublime Lust. Aber lesen wir dieses Beispiel hier, dadurch wird es klar. Bei anderen Neid lässt sich diese Ablehnung des Neidobjekts durch die Neider recht leicht an der Beobachtung aufzeigen. In der Arbeit werden Kollegen meist beneidet, weil sie faul oder umgekehrt, weil sie besonders fleißig sind. Neid gegen Immigranten entsteht, weil man sie im öffentlichen Raum grillen sieht oder weil sie, wenn sie im Spital sind, von viel mehr Angehörigen ihrer Großfamilie besucht werden als die Einheimischen, die nur ihre Kleinfamilien haben. Wenn man nun den Neidern zurufen würde, na, mach's doch selbst auch so, dann müsste man schnell bemerken, dass sie das, worum sie die anderen beneiden, für sich selbst gar nicht wollen. Es würde sie erschrecken, faul sein zu müssen. Sie würden auf keinen Fall mehr arbeiten wollen. Grillen interessiert sie nicht und der Gedanke, Teil einer Großfamilie zu sein, wäre für sie ein Horror. Genau, also sie würden auf keinen Fall mehr arbeiten wollen. Das bezieht sich jetzt auf den Neid gegenüber dem, der viel arbeitet, weil sie besonders Kollegen, die besonders fleißig sind. Und andererseits, ja, auf faule Kollegen ist man auch neidisch. Aber wenn man sich selber vorstellt, würde ich eigentlich faul sein? Nee, das wäre gar nichts für mich. Aber trotzdem, man ist immer neidisch. Man will das eigentlich gar nicht, Großfamilie oder so, aber trotzdem, man ist neidisch. Das, was beim anderen als großes Glück wahrgenommen wird, wäre für die Neidigen selbst niemals eines. Es handelt sich um etwas für sie selbst Unmögliches. Dem anderen kommt somit eine entscheidende Funktion in Bezug auf diese Unmöglichkeit zu. Er hilft dem Neidigen, sich über die Unmöglichkeit des vorgestellten Glücks zu täuschen. Er erlaubt dem Neider, sich das vermeintliche Glück als ein mögliches, nur zufälligerweise leider vom anderen in Besitz genommenes Glück vorzustellen. Der andere im Neid ist notwendig, um die Unmöglichkeit des imaginierten Glücks nicht bemerken zu müssen. Die Erzählung vom Diebstahl des Genießens durch den anderen verdeckt die noch viel schlimmere Aussicht auf die grundsätzliche Unerträglichkeit dieses Genießens. Genau, das wäre das eigentlich Schlimme, sich einzugestehen, zu realisieren, es wäre mir irgendwie unerträglich, das zu genießen, was der andere da hat. Oder ja, das ist einfach nichts für mich. 5. Der Grund für die Unmöglichkeit. Warum aber ist das im Neid vorgestellte Glück unmöglich? Sigmund Freud hat unter anderem in seiner Theorie des Unheimlichen eine Antwort darauf gegeben. In der menschlichen Sexualentwicklung werden bestimmte Stationen, die einst lustbringend waren, aufgegeben zugunsten neuer, anderer Formen von Sexualorganisation zurückgelassen. Eine der aufgegebenen Stationen ist Freud zufolge der sogenannte primäre Narzissmus, ein Stadium, in dem wir zwischen Wünschen und Wahrmachen noch keinen Unterschied treffen. Erst wenn wir schmerzlich bemerken müssen, dass mehr notwendig ist als nur heftiges Wünschen, damit etwas wirklich wird, verlassen wir den primären Narzissmus. Wir hören auf, nur mit uns selbst beschäftigt zu sein, wenden uns der Welt außerhalb unseres Ich zu und investieren dementsprechend unsere Energie weniger in die Heftigkeit unserer Wünsche und mehr in die Verwandlung der Außenwelt. Wenn es nun aber einmal passiert, dass diese Außenwelt nicht unsere reifen Unterscheidung zwischen Wünschen und Wahrmachen, sondern vielmehr unserem infantilen narzisstischen Glücksmodell von bloßen Wünschen entspricht, dann erfasst uns die Empfindung des Unheimlichen. Wenn wir zum Beispiel jemandem den Tod wünschen und der Arme fällt daraufhin tatsächlich tot um, dann ist das für uns Erwachsene kein lustvoller Triumph mehr. Es ist kein Beweis für die einst lustbesetzte vermeintliche magische Allmacht unserer Gedanken, sondern vielmehr eine sehr unlustvolle, mit Angst besetzte Erfahrung. Der Mangel an magischer Allmacht sowie an Übereinstimmung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, den wir bereits akzeptiert hatten, scheint nun von der Wirklichkeit selbst beseitigt. Er beginnt dort zu fehlen, also zu mangeln. Und dieses Mangeln des Mangels ist, nach Jacques Lacans scharfsinniger Formulierung, die strukturelle Bedingung für Angst. So wie das Unheimliche Freud zufolge das ehemalige, nun unmöglich gewordene Heimliche, also vertraute, geborgene ist, kann man auch das Unlustvolle im Unterschied zum Schmerzlichen als das ehemalige Lustvolle bezeichnen, das nun unmöglich geworden ist. Genau. Er sagt also, das Heimliche, das war eins etwas Bekanntes, Heimliches, woran man sich eingerichtet hat, aber die Empfindung des Unheimlichen entsteht dann eben daraus, dass das einst Heimliche sich jetzt anders anfühlt oder eben Wunsch und Wirklichkeit zusammenfällt, jemand, dem man den Tod wünscht, wirklich tot umfällt. Und so eben auch die Unlust. Es war früher eine Lust da und es geht jetzt nicht darum, dass wir stattdessen Schmerz empfinden, sondern einfach, dass die Lust unmöglich geworden ist, das, was ehemals lustvoll war. Ja, aber ich glaube, ich muss hier vielleicht aufhören, weil ich ein bisschen müde werde, merke ich hier. Und das sollte ich nicht so sein. Ich sollte da nicht so weitermachen, wenn ich schon müde bin. Legen wir hier kurz mal eine Pause ein, ja? Liebe Leute, ich stehe hier vor euch müde zurück aus der Pause. Und ich muss doch noch weiterlesen bei Pfaller. Ich habe jetzt sogar die Turgeszenz bei Lacan wiedergefunden. Gerade habe ich nochmal umgeblättert und auch da habe ich sie gefunden, aber schieben wir das für nächstes Mal auf, heben wir uns das auf, bitte. Lebensdrang Pusse Vital, das ist der Lebensdrang oder die vitale Turgeszenz, etwas Rätselhaftes. Naja, kommen wir darauf bitte nächstes Mal zurück, ja, und sehr interessant alles, ja. Aber bleiben wir hier bitte nochmal Pfaller treu, der wiederum ja selbst auch Lacan zitiert. Also, wo waren wir hier? Ah ja, Seite 109. Denn so sehr der partielle Erfolg über unseren Feind uns freuen könnte, er wird durch etwas viel Schlimmeres konterkariert, durch den Verlust von Welt. Wenn wir doch zaubern können, dann haben wir keine vom Ich verschiedene Außenwelt mehr vor uns und das erzeugt Angst. Genau, Verlust von Distanz. Es gibt keine Welt mehr draußen, es ist eigentlich alles nur ich. Der magische Teilerfolg verursacht einen totalen Weltverlust. Es ist so, wie wenn uns der Räuber, der uns soeben mit vorgehaltener Waffe unser Geld abgenommen hat, es uns gleich danach doch zurückgäbe, aber nicht ohne uns dabei zu erschießen. So sehr wir es uns also manchmal wünschen, das Wetter, unser Alter oder die Uhrzeit verändern zu können, wenn die Fee des Märchens erschiene und uns totale Verfügungsgewalt über diese Parameter anböte, müssten wir wohl klugerweise dankend ablehnen. Würden wir tatsächlich magische Allmacht genießen, so wäre das nichts anderes als entsetzlich für uns. Genießen hier in Anführungszeichen. Dasselbe Motiv ist auch bei der Eifersucht wirksam. Was der Eifersüchtige nicht sehen will, ist, dass er die Liebe der geliebten Person in Wahrheit nicht ertragen würde. Denn es ist tatsächlich nicht immer einfach, die Liebe eines ersehnten anderen zu akzeptieren. Die Erwiderung unserer Liebe genießen zu müssen, kann ein Horror sein. Wenn der andere unsere Liebe erwidert, gefährdet er nämlich unter Umständen genau dadurch unsere Liebe. Er droht sie damit zu ersticken. Nicht wenige Beziehungsdramen nehmen an diesem Problem ihren Ausgang. Von der Liebe des anderen scheint manchmal eine Art Liebesdrohung auszugehen. Und zwar genau dann, wenn die Liebe als etwas Uferloses, Unbegrenztes und Rücksichtsloses aufgefasst oder betrieben wird. Moment, hier kurz die Fußnote nachlesen. Nee, die Fußnote ist nicht so wichtig. Weiter im Text. Dann gilt, wie bei jeglichem Neid, die fatale Formel. Das, zum Beispiel die Liebe, kann nur einer von uns beiden haben. Eifersucht entsteht darum dort, wo jemand die eigene Liebe mehr liebt als die geliebte Person und vor allem mehr als deren Liebe. Also die eigene Liebe liebt man eigentlich, diese Liebe. Und ja, liebe Leute, ihr könnt dazu denken, was immer ihr auch wollt. Ja, ich will einfach diesen Teil vorlesen, weil es mir einfach so stimmig schien, als ich das vorhin las. Da war ich im Café und führte mir das jetzt so Gemüt und dachte, wow, das ist so gut, das habe ich alles nochmal abgetippt und runtergeschrieben, weil ich auch in meinem Liberalismuswerk einzelne Fragmente daraus eigentlich zitieren wollte. Vielleicht, jedenfalls ist es gut, das alles mal so abzulegen, aber ich will dazu keine private Bemerkung in irgendeiner Richtung machen und einfach nur, dass das hier ein objektiver Text ist, und ich als Subjekt dazu nichts weiteres zu sagen oder beizutragen habe. Die eigene Liebe liebt man am meisten mehr als die Liebe der anderen Person. Wirklich lieben hingegen heißt den anderen nicht einfach rücksichtslos mit Liebe überschütten, sondern vorsichtig das Ausmaß der gezeigten eigenen Liebe darauf abstimmen, was der andere zu erwidern imstande ist. Von diesem Problem will der Eifersüchtige, genau wie der ständig unglücklich verliebte Romantiker, sowie auch der ihnen arg verwandte Typus des Stalkers nichts wissen. Sie alle sind Erotomanen in der strikten Bedeutung dieses Begriffs. Sie genießen es, einen gleichsam wehrlosen anderen, der am besten oft gar nichts davon zu wissen braucht, ohne jede Rücksicht mit Liebe zu beschicken. Dabei stellen sie es sich als das größte Glück vor, wenn der andere diese uferlose Liebe einmal erwiderte. Doch genau dieses Glück wäre in Wirklichkeit für alle drei der genannten Typen von Erotomanen der größte Schrecken. Es gäbe nichts Schlimmeres, Ernüchternderes und Profanierenderes für die heilige Passion eines Eifersüchtigen, eines Romantikers oder eines Stalkers, wenn das geliebte Opfer seinerseits plötzlich ernst machte, anfinge die Liebe zu erwidern und dies in konkreten Handlungen und Erwartungen zum Ausdruck brächte. Sehr schön finde ich ja, dass der Eifersüchtige und der Stalker oder Romantiker, der immer unglücklich verliebt ist, das wird alles in einen Topf geworfen von dem Vater und alles so vermischt und gesagt, ja, das basiert alles auf der gleichen psychischen Formation, dieser Erotomanie. Man will nicht, dass es profaniert wird, diese heilige Passion, die sich nur im Imaginären abspielt. Die Faszination durch die Liebe des anderen, welche die drei Typen antreibt, ist zugleich das Bild des äußersten Horrors für sie. Darum sorgen sie, während sie ihm vermeintlich nachjagen, zugleich durch viele Vorsichtsmaßnahmen, wie eben zum Beispiel durch uferlose Überflutung, ganz ähnlich übrigens wie die ebenso auf Abschreckung bedachten Exhibitionisten, klug dafür, dass es immer auf Distanz bleibt. Auch hier gilt die darum treffende Formel von Klaus Heinrich, wonach Faszination dasjenige ist, worin die Menschheit sich über ihre Bedürfnisse auf dem Stockenden hält. Sehr schön hier. Normal sagt man auf dem Laufenden, ist ein geflügeltes Wort, oder auf dem Laufenden sein, bedeutet eben ja, auf dem neuesten Stand sein. Die Nachrichten kennen oder so, oder über ein neues Ereignis informiert sein, das einem Freund widerfahren ist. Aber hier sagt also dieser Theoretiker Heinrich, ne, auf dem Stockenden, das ist es, man wird fasziniert von dieser anderen Person oder von diesem oder jenem Ding, das, ja, das so glitzert und glänzt. Das ist die Faszination, die von dort ausgeht. Aber man hält sich auf dem Stockenden über das, was man eigentlich, was man bedarf, die Bedürfnisse. Dass man eigentlich ein sexuelles Wesen ist und dessen Bedarf, die Anschmiegung, die Wärme und Zärtlichkeit des anderen, darüber hält man sich auf dem Stockenden, weil es ist gleichsam so ein idealer Raum, in der andere projiziert wird, den er hinein projiziert wird, wo er so hochgehoben wird. Und das ist gleichsam eine Vorsichtsmaßnahme dagegen, dass es zu real wird, dass sich eines Tages materialisieren könnte. Das vermeintliche Leiden an der unerwiderten Liebe, genau hier vermeintlich, es ist gar kein richtiges Leiden, sondern es ist ein neurotisches Genießen, eine Unlust, eine ambivalente Lust. Neurotische Lust eben. Das vermeintliche Leiden an der unerwiderten Liebe, über das der eifersüchtige und der tragische Romantiker so gerne klagen, ist in Wahrheit ihr ganzes Glück. Nur so können sie diese volle Intensität ihrer unbegrenzten Leidenschaft auf den anderen richten. Durch jede reale Erwiderung würde diese hingegen ihre Fragilität und Begrenztheit unter Beweis gestellt bekommen. Ja, interessant. Das ist doch, ja, sehr treffend. Für mich, man kann damit sicherlich mein Verhalten oder meine Psyche analysieren, aber auch andere, auch an andere denke ich hier, aber will nichts ausführen und alles in der Schwebe lassen. Ja, bitte. Hört doch zu und interpretiert für euch, liebe Zuhörerinnen. Liebe Zuhörerin, an die ich da nur gerade dachte, aber die eben immer so eifersüchtig war. Aber war, und ja, ich selbst, gibt es ja auch zu, ich selbst trage eben diesen Hang zum tragischen Romantiker vielleicht immer. Und ja, diese Tragik, dieses Leiden, das vorgeschobene, nur vorgebliche Leiden, ja, es ist schon so. Das trifft eher auf mich zu dann. Aber Eifersucht, davon wende ich mich tatsächlich frei. Und auch Stalking hatte ich ja gesagt, ja, das kam in den letzten Folgen mal vor, ne, auf Englisch. In den letzten beiden Folgen, glaube ich, darüber geredet. Ja gut, es geht schon ran an Stalking, ne? Man könnte sagen, mein Interpretieren. Und also mein Podcast ist eben ein Kunstwerk und ich wollte das ausprobieren, was auch immer. Ich glaube nicht, dass wir im juristischen Sinne über Stalking oder auch nur im normalen oder im psychoanalytischen Sinne darüber reden können, dass die Grenze zum Stalking überschritten worden sei. Aber nee, mir war es einfach wichtig, an dieser Grenze zu spielen und zu operieren, wie ich da eben erwähnte, in Folge minus 2 und minus 3. Aber kein Wort weiter. Ja, das ist, das ist alles privat und alles mein Privates. Ne? Das halte ich jetzt alles unter der Decke. So, sechstens, das Unglück, von dem wir nicht lassen können. Und das Laster, das seine eigene Strafe ist. Hieran zeigt sich, dass der Neid keineswegs auf einem Mangel beruht. Vielmehr steckt in ihm immer ein bestimmter Überschuss. Der Neidige hält am Überschuss eines unmöglich gewordenen Glücks fest. Er genießt es, sich ein unmöglich gewordenes narzisstisches Glück als etwas Mögliches, nur leider zufällig beim anderen Angesiedeltes vorzustellen. Allerdings machen diese Vorstellung und dieses Genießen den Neidigen, der immer schon ein Erwachsener oder wenigstens ein älterer Bruder, jedenfalls ein dem primären Narzissmus Entwachsener sein muss, nicht froh. Sie leiden darunter furchtbar. Also der Erwachsene oder eben der ältere Bruder, der immer noch Kleinkind ist, aber immerhin schon diese Phase hinter sich hat, der primäre Narzissmus, na, die Identität von Wünschen und Erfüllen in der Realität, dieser Narzissmus, wo man so großen Wert und großen Aufwand da hineinlegt, zu wünschen, wenn man das irgendwie mit der Wirklichkeit verwechselt. Darum kann man das Laster des Neides auch als seine eigene Strafe bezeichnen. Hier ist noch eine interessante Fußnote, die wollte ich nur vorlesen. Sie leiden darunter furchtbar, schreibt er hier als Fußnote. Die Vorstellung vom Genießen beim anderen ist immer selbst schon Genießen. Genau, das ist ein Genießen, den anderen an der Mutterbrust saugen zu sehen, sich vorzustellen, ah, für den ist das so angenehm, das zu trinken. Allerdings trägt sie eben jenes Merkmal, das in der Vorstellung ausgeblendet bleibt, Genießen ist leidvoll. Das ist der Punkt, Genießen ist leidvoll. Das ist irgendwie so ein Thesentheorem oder auch von Lacan wird das aufgestellt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber schreibt Faller, dass Genießen für Lacan so ein anderer Terminus ist für neurotische Unlust, was Freud gebrauchte. Neurotische Unlust, aber Lacan beschreibt das als Genießen. Aber das habe ich jetzt selber noch nicht so gelesen bei Lacan, aber da bezieht sich Faller wahrscheinlich auf andere Seminare, nämlich Seminar 8, glaube ich, wird von ihm erwähnt, über die Ethik der Psychoanalyse, oder 6, oder nee, 6 habe ich ja selber hier, das ist das Begehren, wo die Turgeszenz dann vorkommt. Ne? Aber nee, egal, weiter im Text. Darum kann man das Laster des Neides auch als seine eigene Strafe bezeichnen. Dies gilt bezeichnenderweise für alle 7 der sogenannten Todsünden. Sie sind allesamt selbststrafende Mechanismen. So straft sich die Völlerei durch Dickwerden, Unbeweglichkeit und rasche Erschöpfung. Hochmut wie Geiz strafen sich durch Versagung von Lust. Die Trägheit des Herzens durch unüberwindliche Traurigkeit. Die Wollust durch zunehmende Abhängigkeit bei gleichzeitiger inflationärer Entwertung des Objekts. Der Zorn durch die Unfähigkeit zur Beruhigung. Genau, das sind alles Sachen, die strafen sich selbst. Da ist keine weitere Strafe notwendig. Und das ist auch der Unterschied zwischen den Todsünden und den 10 Geboten. Schreibt er später, in den 10 Geboten werden wirklich Verhaltensweisen unter Strafe gestellt, aber Todsünden, das ist gar keine Verhaltensweise, die Gier oder so, sondern es ist eine psychische Formation, eine Art, wie die Psyche irgendwie organisiert ist oder unsere Affekte, Emotionen organisiert sind. Aber das schreibt er gleich. Wie Sucht und Zwang beruhen sie auf dem Prinzip der Ambivalenz und bringen dadurch zugleich mit der vermeintlichen Belohnung auch deren Bestrafung mit sich. Aha. Insofern sind die Todsünden der Institution des Tabu der Stammeskulturen vergleichbar, das als selbststrafender Mechanismus weder Polizei noch Strafjustiz zu seiner Einhaltung benötigt. Das verletzte Tabu rächt sich selbst, sagt Freud. Verletzte Tabu rächt sich selbst. Die Todsünden dürften darum einen religionsgeschichtlich weitaus älteren Bestand darstellen als zum Beispiel die 10 Gebote, bei denen die jeweilige Tat bereits von ihrer Bestrafung verschieden ist und die darum ein Inventar von Institutionen der Überwachung und Strafe benötigen. Bezeichnenderweise sind die Todsünden im Unterschied von den durch die 10 Gebote untersagten Handlungen auch gar keine Taten. Es sind vielmehr Laster, Vicios. Das heißt Formen von Affektorganisationen. Sehr schön. Die Eifersucht und so, das ist auch ein Vicio, ein Laster. Und das sind diese Todsünden. Hochmut oder Neid. Oder ich weiß gar nicht, zählt die Eifersucht dazu? Oder Eifersucht und Neid, finde ich, hat ja auch was irgendwie Ähnliches, was vor allem auf Spanisch schwer auseinanderzuhalten ist, weil ich diese Worte immer durcheinander bekam. Envidia ist nämlich Neid. Envidiar, beneiden, la Envidia, der Neid. Aber Eifersucht eben celos, tener celos, estar celoso, eifersüchtig. Aber für mich ist es irgendwie so, dass Envidia auch schon sowas enthält, wie auch schon so in die Richtung von Eifersucht zeigt. Und das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob da meine Intuition richtig ist und das Spanische vielleicht eine andere Konnotation noch zulässt für diesen Signifikanten, für dieses Wort Envidia. Aber ich weiß nicht, Envidia. Nun ja, weiter im Text. Formen von Affektorganisation. Genau, die Laster sind Formen von Affektorganisation. Da bringt es jetzt nichts zu sagen, lass das mal oder das ist schlecht, sondern man muss vielmehr eigentlich geheilt werden. Das führt er hier aus. Man müsste dem darunter leiden irgendwie deutlich machen, das ist nicht gut für dich oder diese psychische Struktur schädigt dich und muss. Ja, das ist irgendwie eine Krankheit oder du kannst dagegen eine Medizin einnehmen. Irgendwie diese Stöße, materialistisch gesehen, atomistisch, also da beziehe ich mich auf das Vorkapitel über die Komödie, sagt er, dass da so viele Beziehungen gibt, polygone Verhältnisse, Dreiecks und noch mit mehr Punkten, Verhältnisse, Liebesbeziehungen zwischen mehreren Personen. Das feiert die Komödie und findet sie großartig, weil da gibt es immer so Punkte, Wie alles sind Punkte, die in Videos, die sich gegenseitig anstoßen oder von einem Dritten angestoßen werden oder von einer Agglomeration, einem Konglomerat, eine Zusammenballung von anderen Punkten, von Ereignissen. Und die werden so herumgeschubst und denken, sie wären frei, diese Punkte, diese Individuen, aber sie sehen es nicht, sie sind eigentlich viel gefangener und abhängiger, als sie sich einbilden. Das ist das Geniale, was er da beschreibt, dass die materialistische Philosophie, während die idealistische den Subjekten immer sagt, ach, ihr seid ja so frei und ja, ihr seid eigentlich viel freier, als ihr denkt, ne? Warum nehmt ihr das nicht wahr, eure Freiheit? Und das sagen die Idealisten, aber nur sagt Falle, um im nächsten Satz den Menschen nahezulegen, ja, ihr seid selber schuld an eurer Unfreiheit. Also wenn ihr doch frei sein könntet und es nicht seid, dann seid ihr als selbst schuld. Ihr könntet jeden Moment eure Freiheit realisieren, aber ihr tut es nicht. Und der Materialismus sagt dagegen, nee, ihr seid gar nicht so frei. Ihr seid noch nicht mal Subjekte, ihr Individuen. Ihr haltet euch immer dafür, so frei zu sein und alles frei zu entscheiden und Subjekt. Aber nee, ihr seid einfach nur Individuen, stinknormale, langweilige Punkte und werdet die ganze Zeit nur herumgeschubst und dies, das. Also herumgeschubst, das irgendwie. Und diese Stöße sind auch quasi medizinische Anstöße, sagt er. Durch Lachen, das Lachen ist so ein Stoß, durch das sich das Individuum reinigen soll, zum Beispiel durch Anschauen eines Theaterstücks, einer Komödie. Und diese Komödie ist dann die Medizin gegen die schlechte, die schädliche, unbekömmliche Affektorganisation, die bisher vorherrschte in diesem Theaterbesucher. Und der kann sich das dann ablachen und alles rauslachen, alles schlecht. Und das ist dieser Anstoß, dieser Punkt, der von einem anderen Punkt, von dem Witz, der Komödie mitgerissen wird und da etwas lernt und vielleicht ja, seine psychische Organisation somit ändern kann. Oder zumindest sorgt dieser Witz eben für diesen Anstoß. Und das ist aber genau eigentlich, worauf er hier zurückkommt. Diese medizinische Wirkungsweise auch der Philosophie oder in der Komödie, also Formen von Affektorganisation sind diese Todsünden oder Laster und eben keine Taten, keine Handlungen. Vor ihnen zu warnen ist weniger die Aufgabe einer zwischen Gut und Böse unterscheidenden Moral, als vielmehr einer Ethik, die wie die Medizin oder die Lehre von den Diäten zwischen Gut und Schlecht oder zwischen bekömmlich und schädlich bzw. zwischen unbedenklich und selbststrafend unterscheidet. Eine solche Ethik wurde nur von den alten primären Religionen als zentrale Aufgabe der Religion betrachtet, während sie von den späteren sekundären monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum, Islam und so weiter, nur mehr bedingt oder gar nicht wahrgenommen wurde. Das ist also schon ein Rückschritt. Das Heidnische war eigentlich noch was Besseres, was Glorioses. Aber dieser Monotheismus ist ein Rückschritt, zumindest auf dieser Ebene der Frage, wie kann es uns zu einem guten Leben anleiten oder heilen von schlechten Seiten oder Seiten des Lebens, an denen wir leiden. Und unsere persönlichen Einstellungen, die uns in die Quere kommen, uns selber im Weg stehen. Da ist das Christentum eben nicht so. Das ist immer nur mit seiner Moral und Handlung und dies gut, das böse und oje. Aber das ist schon ein geistiger Rückschritt. Für die Menschheit als Ganze vielleicht notwendig. Wir können nicht dahin zurück. Wir müssen das Christentum jetzt so akzeptieren, dass was ist. Und es ist auch heute noch da. Man kann sich nicht einfach wegzaubern und so. Ja. Und vor allem die Geistesgeschichte der letzten 2000 Jahre basiert größtenteils darauf, die Mönche, die ganzen antiken Schriften und so weiter übertragen haben von Platon. Die haben da auch groß geleistet, immerhin das zu retten, dieses Kulturgut. Aber naja, es ist trotzdem unappetitlich, sage ich ganz klar, das Christentum, je mehr man darüber nachdenkt, auf was das basiert auf den schlechtesten, aber das ist ja auch irgendwie logisch, den schlechtesten Seiten, die ich auch in mir selbst spüre, nicht so die Gier oder so eine Todsünde, sondern so ein Herabschauen an sich und ein ja, Selbstmitleid, will ich sagen, oder ich weiß nicht wie, aber ja, metaphysisch sich verkriechen und an die Schlechtigkeit der Welt glauben und zu sagen, aber diese Welt, die ist ja so schlecht, dann kann sich das Gute nie offenbaren, sondern wenn, dann in der nächsten Welt. Und deshalb immer an diese nächste Welt glauben und beten und sagen, ah, dann muss ich ja nichts tun mehr in dieser Welt. Ich kann einfach diese Welt so verachten und mich darin einrichten, in dieser Lust an der Verachtung der Welt. Und das ist eben das Bescheuerte am Christentum, wo man ganz klar sagen muss, als Materialist, also das geht so nicht. Wir müssen auch ganz klar feindlich gesinnt sein gegen speziell diese Religion, klar, im weiteren Sinne eben auch Judentum und Islam, die eben genauso eigentlich ja, monotheistisch sind, aber eben doch nochmal anders als das Christentum. Aber weiter jetzt im Text. Das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, bin ja kein Theologe, aber ja, will eben das von der Seele reden, kein Theologe sein zu müssen, weil es einfach auch keine Wissenschaft ist und nichts Rationales und einfach schädlich, ja. Aber weiter im Text. Diese Aufgabe konnte dann von säkularen Einrichtungen, also die Religion leistet das nicht mehr, wie zum Beispiel der Philosophie oder der Psychotherapie übernommen werden. Bezeichnend ist dafür übrigens, dass jemand, der einer der sieben Todsünden verfällt, ja auch nicht als deren grammatikalisches handelndes Subjekt in Betracht kommt. Er kann nicht wie bei den religiösen Geboten zum Beispiel sagen, ich stehle oder ich lege falsches Zeugnis ab, sondern er sagt, mich frisst der Neid oder mich packt die Gier. Nicht der Sünder hat oder begeht hier eine Sünde, vielmehr hat die Todsünde ihn. Dementsprechend wird er nicht der Ermahnung oder Strafe, sondern vielmehr der Hilfe bedürfen. So sehr die Neidigen durch ihren Neid bestraft werden, halten sie doch zugleich verbissen an ihm fest, so als wollten sie ihre eigene Strafe. Das Festhalten an solchen Vorstellungen bezeichnet Spinoza als Leidenschaft der Trauer bzw. als trübsinnige Leidenschaft. Trübsinnige Leidenschaft machen ihre Träger immer äußerst unglücklich. Aber zugleich lassen diese sie sich niemals wegnehmen, sondern beharren auf ihnen, als wären sie ihr kostbarster Besitz. Es verhält sich wie in dem von Freud zitierten Wortspiel Schleiermachers. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Freud hat diese Leidenschaft, diese versteckte Lust, die niemals bewusst als lustvoll erfahren wird, sondern sich an ihren Trägern als Leiden äußert, als neurotische Unlust bezeichnet. Ah ja, genau. Und hier die Fußnote dazu. Da schreibt Pfahler, Lacans Begriff des Genießens bildet die Entsprechung zur freudschen neurotischen Unlust und hebt das darin auftauchende Paradoxon des primären Krankheitsgewinns hervor. Die Tatsache, dass das augenscheinlich leidvolle Symptom doch zugleich die Sexualbetätigung des Neurotikers ist, die dieser sich nicht nehmen lassen will. Genau, das ist gleichsam sexuell, was der Neurotiker macht mit dem Symptom, in einer Sucht oder in Zwangshandlung. Und deshalb irgendwie will man sich das nicht wegnehmen lassen, mit der Gier oder mit dem Neid. Es liegt was Lustvolles drin, was an die Sexualität erinnert, aber eben ja nicht mehr wirklich erinnert, sondern ja, auf eine reflektierte, sehr vermittelte Weise. Oh, jetzt beschlägt mein Fenster aber ganz schön. Interessant. Na gut. Es steckt also ein Stück Glück in diesem Unglück des Neides. Das ist der Grund, weshalb dieses Unglück nicht aufgegeben, sondern wie ein wertvoller Schatz verteidigt wird. Der Neidige will vom Neid nicht ablassen, ebenso wenig wie der Eifersüchtige von seiner Eifersucht oder der Untröstliche von seiner Untröstlichkeit. Ja, es kommt vor, dass bestimmte Unterdrückte, wie Spinoza bemerken musste, sogar für ihre eigene Unterdrückung kämpfen, als wäre sie ein Glück. Der Soziologe Richard Sennett hat diese Tatsache für moderne Gesellschaften anhand bestimmter Formen von neurotischen Autoritätsverhältnissen aufgezeigt. Na, Sennett, sein Buch Autorität, habe ich mir gleich bestellt, weil ich das interessant fand, der wird immer zitiert von Pfahler. Aber ich denke, an dieser Stelle lassen wir es gut sein für heute. Es geht noch weiter mit einem Unterkapitel. Ja, es ist eigentlich nicht so viel. Zizek wird hier zitiert. Aber ich denke, das Wichtigste haben wir. Auch Hitler wird genannt, weil Hitler sich ihm minderwertig vorkam gegenüber den Juden und daraus sich seinen Hass ableitet und seine Vernichtungswut, sein Plan eben, die Juden auszurotten, weil er sich insgeheim oder offensichtlich ihn unterlegen fühlt, einfach fühlt, nee. Die Welt wird ja beherrscht, das, die antisemitischen Verschwörungstheorien. Ja, da sind es dann wirklich in diesem Sinne irrationale Verschwörungstheorien, aber im Prinzip verteidige ich ja den Begriff der Verschwörungstheorie als erstmal einen neutralen Behälter für eine Theorie über eine mögliche oder real beweisbare Verschwörung. Und klar, Hitler, das ist eine andere Sorte von, da müssen wir nicht drüber reden, das ist eine andere Sorte von delirativem Blick auf die Welt waren oder ja. Etwas sehr Wichtiges, worüber man auch noch nachdenken muss. Ja, ich kann sagen, Hitler spielt auch eine große Rolle in meinen Überlegungen oder Schriften. Es gab ja dieses eine Werk, ja, das ist sogar noch online, oder? Habe ich das zensiert? Nee, 185, 186, da war es irgendwann, wo ich aus meinem Werk Hitler vorgelesen habe. Und das spielt eine große Rolle für meine Überlegungen, aber nicht so sehr dieses Werk Hitler, sondern das habe ich dann auch irgendwann beiseite gelegt und so einfach. Aber ein anderes Werk, ne? Aber das will ich jetzt hier nicht nennen. Aber der Faschismus. Ja. Der steckt unter allem. Und ich finde es deshalb komisch. Es wird manchmal so gesagt im Internet, wenn man nur lang genug diskutiert, dann kommt man irgendwann auf Hitler. Und ja, dann ist die Diskussion zu Ende. Aber warum ist sie dann zu Ende? Also warum soll das so komisch sein? Für mich ist es irgendwie normal, dass man immer auf Hitler kommt, weil der Faschismus irgendwie so in allem drinsteckt und auch die Grundlage unseres Wohlstands, unseres Daseins hier ist als Deutsche, unsere Beherrschung der ganzen Welt auf imperialistische Weise, mit dem Liberalismus, der so auf den Faschismus gefolgt ist und dessen Erbe antritt. Liberalismus und Imperialismus. Was ist da der Unterschied? Klar, Liberalismus ist eher so das ideologische System, die Begründung in den Köpfen der Menschen, die Herrschaft in sich selbst, die etabliert ist. Und Imperialismus ist das materielle, ökonomische System, das Funktionieren des Kapitals, der Fabriken, der Werke, die Art und Weise, wie das organisiert ist, was produziert wird. Und das muss aber liberal ablaufen, also es muss einen liberalen freien Markt geben. Aber ja, also ich denke, Liberalismus, Imperialismus, spannenderweise wird darin die Frage von Hitler nicht eine Rolle spielen oder nicht eine große Rolle, aber in meinen, an also es, in meinen anderen Werken meine ich. Und ja, man muss einfach frei darüber reden, weil, ja, weil auch die, genau, was am 7. Oktober passiert ist in Israel, die Terroranschläge der Hamas. Da habe ich drüber was gehört im Aufwand-Podcast. Aber es ist einfach nicht gut. Also, nee, ich bin damit nicht zufrieden. Hier als Kritik an den Aufwand-Podcast, wie er das behandelt. Aber ich will darüber auch selber gar nicht sagen, weil es gibt auch nichts zu sagen und man muss auch nicht immer zu allem was sagen, einfach. Aber das ist ja auch die Aussage des Aufwand-Podcasts, dass sie nichts zu sagen haben, dass ihnen nichts mehr einfällt dazu und sie das nur so begleiten. Aber schön gut, ich sage nur, dann höre ich eben lieber meinen eigenen Podcast, das scheint mir irgendwie gehaltvoller oder so. Aber ja, ja, aber genau das mit Israel, was da jetzt los ist, der Krieg und die Terroranschläge der Hamas, dass die Diskussion darüber natürlich vor allem in Deutschland krankt, die oder wird völlig blockiert von dieser Sache, dass es nicht möglich ist, darüber zu reden. Was passiert ist mit Hitler? Also nicht möglich ist, einen nüchternen Blick auf die Geschichte zu werfen, weil es natürlich emotionalisiert ist und das einerseits verständlich ist, andererseits aber nicht richtig ist so, und eine wissenschaftliche Betrachtung verhindert. Und das ist eben dieses Irrationale im Liberalismus, der Meinungsmarkt, da darf jeder alles sagen und alle sind so aufgeregt und ja, aber der Juden. Hass müssen wir natürlich verbieten. Was ja auch richtig ist, die Ausgangslage teile ich ja völlig, zu sagen, Antisemitismus, es darf nie wieder geschehen mit diesem Faschismus. Aber das Problem ist eben, dass der Imperialismus darauf aufbaut und wir de facto ein Regime betreiben, ein politisches und ökonomisches System, das genau das ist, welches Hitler hervorbrachte und ermöglichte und erst finanzierte und aufbaute. Und von dem her ist es schon allein deshalb materialistisch gesehen absurd, sich heute hinzustellen und zu sagen, Hitler, Hitler, das ist ganz böse, wir dürfen nicht mal dran denken. Nee, sondern das ist genau nur die andere Kehrseite des Diskurses, der dann in den Schulen und bei den jungen Leuten, wie ich es in meiner eigenen Biografie ja mitgekriegt habe, das Gefühl erzeugt mit Hitler, das war nicht so schlimm oder jedenfalls, es wird zu hochgekocht heute in den Medien und in der Schule. Und wir als junge Generation, ja, wir blicken ja einfach so auf Hitler und sagen, Hitler, das ist vielleicht doch ein politisches Rezept, das ist vielleicht doch gut. Und so muss man das einfach sehen, was dieser liberale Diskurs erzeugt. Erzeugt in der Konsequenz eine Verharmlosung des Faschismus, eine Wiederannäherung und ja, die Tatsache, dass einfach für große Teile der Bevölkerung der Faschismus nichts Böses ist oder nichts in dem Sinne Schlechtes abzulehnen ist, sondern einfach eine politische Option, die demnächst mal wieder eingeführt werden könnte und wovon man sich auch viel versprechen kann, Verbesserung. Und es ist ja auch eine real de facto schlechte Welt, in der wir leben. Und natürlich sind die Leute da verzweifelt und dumm und natürlich wird es da wieder solche Rückfälle geben und gibt es ja auch heute. Es gibt viele faschistische Kriege oder Terrorgruppen auf der Welt und das wird nicht einfach so weggehen, indem wir es uns wegwünschen. Ja, das ist doch hier ein schöner Schluss, den Punkt gespannt. Das wird nicht helfen, zu sagen, wegwünschen und in Deutschland, wir haben hier noch unsere deliberative Demokratie, die das ganze Elend erst hervorbringt, am anderen Ende der Welt zwar, aber immerhin, die verteidigen wir doch und ich will nicht mehr sagen, weil ich hier so sehr ins Politische abdrifte und das war doch heute eigentlich eine psychoanalytische Folge, aber ich sag, das mit dem Wünschen, das ist schon etwas Richtiges, was auch bei Mal und Grund vorkommt, eben geht es ja ums Erwachsenwerden und die Kindlichkeit wird darin behandelt. Wir werden darin über die Kindlichkeit nachlesen und dieser Gedanke, dieser primäre Narzissmus, dass nämlich Wünschen allein schon hilft, das ist sehr weit verbreitet heute in der Linken, generell in diesen linken Szenen oder generell im Liberalismus, im Denken der Menschen, die so idealistisch, naiv daran gehen an die Welt und sagen, wir müssten mal was verbessern, ach, es wäre doch so schön und ich wünsche mir das und es ist alles getan damit, ich habe es ja versucht, mir was zu wünschen, aber ich komme halt nicht an gegen diese böse, starke Welt und ich allein bin so schwach und allein das beweist schon, dass ich gut bin, genau. Alles, was wirklich ist, was wirklich existiert, das kann nicht großartig sein, sondern das muss schlecht sein. Das ist auch das, was Palle aussagt. Eben in diesem Kapitel über die Komödie und den Materialismus. Die heidnische Weltauffassung hingegen geht vom Gelingen des Großartigen aus, während das Christentum, die metaphysische Weltauffassung, vom notwendigen Scheitern des Großartigen in dieser Welt ausgeht. Und deshalb, es kann immer nur in der nächsten Welt sein. Und das ist so dumm, so demotivierend, vor allem so defätistisch, natürlich im revolutionären Sinne. Deshalb ist das Christentum unrevolutionär, weil das Scheitern eben glorifiziert wird und diese nächste Welt beschworen wird und gesagt wird, es ist doch gar nicht nötig, hier irgendwas an der materiellen Einrichtung dieser Welt zu verändern, weil die nächste Welt ist doch die eigentliche Welt, die wirklich zählt. Und deshalb, ja, ist es wohl. Und Žižek ist da auf dem falschen Pfad, wenn er das Christentum rechtfertigt. Wobei Pfaller hier über Žižek auch schreibt, ja, Žižek hätte das wieder zurückgenommen, seine anfänglichen euphorischen Parteinamen für das Christentum. Aber ja, Žižek, sicherlich ein interessanter Autor, aber ich sag mal, ja, Marlon Krohn macht sich immer sehr schön über ihn lustig, auf Facebook oder so, und das finde ich gut. Man muss einfach genau hinschauen, ist es nicht so, nur weil jemand unterhaltsam schreibt, ist das noch nicht so richtig, aber es ist trotzdem schön, das zu lesen, wie bei Žižek ist es auf jeden Fall so, dass es sehr unterhaltsam ist. Aber ob er im Großen und Ganzen überhaupt ein System hat, einen Durchblick hat und ein richtiges Werkzeug, um diese Welt zu analysieren, das ist fraglich, aber ja, nicht jeder kann das ja auch und ich weiß nicht, ob ich es kann oder was ich kann, aber jedenfalls kann ich hier sprechen und meinen Podcast machen und ich denke, lassen wir es doch dabei bewenden. Also ich bin auch gierig und bin immer in Versuchen, jetzt noch das nächste und nächste Buch zu greifen. Natürlich hier auf dem Tisch habe ich auch liegen von Lacan, sein Buch, und von Marlon Krohn. Aber meine Güte, vielleicht sollten wir doch noch. Ja, lehnen wir das mit der Turgeszenz doch einfach kurz. Das ist ja nicht viel. Komm. Seite 388, das Begehren und seine Deutung. Jacques Lacan. Den Signifikanten. Also der Signifikant ist dieses Wort oder ist das Symbol oder dieser Begriff ist der Signifikant und das, was man reinlegt an Bedeutung, das Signifikat. Aber der Signifikant ist immer stärker, das ist so Lacans Aussage. Der ist so wichtig und der grundlegende Signifikant ist eben der Phallus, aber nicht so sehr das biologische Organ, sondern das nennt Lacan immer den realen Phallus, sondern der Phallus als Symbol, der Phallus irgendwie als imaginäre Gestalt vielleicht auch, aber jedenfalls das, was das menschliche Denken durchdringt und in Gefangenschaft nimmt und vielleicht die Lust anzeigt, symbolisiert. Ja. Den Signifikanten des schräg gestrichenen anderen können Sie überall erkennen, wo der Balken über dem anderen ist. Der verborgene Signifikant, der Signifikant, über den der andere nicht verfügt, ist genau derjenige, der Sie betrifft. Es ist sogar derjenige, der Sie in das Spiel eintreten lässt, insofern Sie, arme Dummköpfe, seitdem Sie geboren sind, in dieser heiligen Sache Logos gefangen sind, nämlich der Teil von Ihnen, der da drin geopfert ist. Naja, es ist nicht so leicht zu verstehen, aber ich denke, vielleicht wird es klarer durch das Lesen, vielleicht muss man es mehrmals hören. Es ist nicht schlicht und einfach geopfert, physisch geopfert, wie man sagt, oder real, sondern symbolisch. Und das ist nicht nichts, dieser Teil von Ihnen, der signifikante Funktion übernommen hat. Eben deshalb gibt es einen einzigen davon und gibt es nicht deren 36. Es handelt sich ganz genau um diese rätselhafte Funktion, die wir den Phallus nennen. Der Phallus ist hier dieses Etwas an Geopfertem vom Organismus, vom Leben, vom Lebensdrang, das sich symbolisiert findet. Lebensdrang, pousse vital, Sie wissen, dass das da ein Ausdruck ist, von dem ich nicht finde, dass man ihn wild drauf losbenutzen kann. Doch einmal richtig erkannt, symbolisiert und dorthin gesetzt, wo er ist, und vor allem da, wo er dienlich ist, da, wo er effektiv eingefangen ist, nämlich im Unbewussten, erhält er seinen Sinn. Die vitale Turgeszenz, dieses Etwas an Rätselhaften, an Universellem, mehr männlich als weiblich, und wofür das Weibliche selbst trotzdem zum Symbol werden kann, das ist es, worum es im Phallus geht. Obwohl er das eigentliche Symbol dieses Lebens ist, welches das Subjekt signifikant macht, ist der Phallus unverfügbar im Anderen und nirgendwo garantiert er die Bedeutung des Diskurses des Anderen. Anders gesagt, geopfert hin oder her, dem Subjekt wird sein Leben durch den Anderen nicht zurückgegeben. Der Andere antwortet ihm S von A' durchgestrichenes A. Also S, was ist das? Ich weiß nicht. Das Subjekt oder so ist eine Funktion und da drin ist als Argument irgendwie der durchgestrichene Andere. Na. Von der durch den Anderen gegebenen Antwort geht Hamlet aus und eben weil er diese radikale Offenbarung erhalten hat, wird er in diesen ganzen Parcours hineingerissen, den das Stück nachzeichnet und der ihn zur letzten Verabredung hinführen wird. Um mit ihm dorthin zu gelangen, werden wir jetzt weiter wieder aufnehmen, was in dem Stück Hamlet geschieht. Genau. Also es ist eine Literaturanalyse hier von Lacan über Shakespeares Hamlet, aber ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier irgendwann weiterzulesen. Nur für heute, glaube ich, reicht es auch mit der Turgeszenz. Ich weiß nicht, ob das die einzige Stelle ist, wo das vorkommt, aber ich denke, das erklärt es schon. Mehr männlich als weiblich ist die Turgeszenz, ja, ja. Ich glaube, es war noch eine andere Stelle, was in der Männlichkeit irgendwie mit Turgeszenz zu tun hat, aber ja. Aber trotzdem sagt er, die Weiblichkeit kann dafür zum Symbol werden und darum geht es genau, dass die Frau der Phallus ist. Während, wie Wolfgang mal sagte im Neue 20er Podcast, was mir dann auch einleuchtete, ja, der Mann, der hat ja nur den Phallus, aber er ist er eben nicht, weil er hat ihn und er kann ihn ständig verlieren. Die Kastration ist irgendwie so eine Drohung, die ständig überschwebt, die Kastration. Auch nicht so im physischen Sinne, aber einfach im metaphorischen oder menschlichen Sinne ist das ja ein wiederkehrender Begriff bei Lacan und Freud natürlich auch. Ja, mir leuchtet es das dann ein, was Wolfgang sagte, die Frau hat den Phallus nicht, aber kann ihn deshalb auch nicht verlieren und deshalb ist sie der Phallus. Das ist die Gleichung, die immer wieder von Lacan aufgestellt wird. Girl gleich Phallus, wir sehen es hier auch auf dieser Seite 393, Girl gleich Phallus. Ophelia stellt uns kurz gesagt ein Bild von der vitalen Fruchtbarkeit vor, das uns, wie ich glaube, mehr als irgendeine andere Schöpfung die Gleichung veranschaulicht, auf die ich in meinen Seminaren Bezug genommen habe, die Gleichung Girl gleich Phallus. Das ist da offenkundig etwas, das wir sehr leicht erkennen können. Ja, sehr leicht zu erkennen, liebe Leute. Und damit sage ich, bildet euch weiter. Lest doch selber nach, erkennt selbst. Und ich bin außer mir, ich muss jetzt wirklich aufhören. Ich muss meine Kräfte, meine Energien noch woanders rauslassen, vielleicht beim Schreiben und so. Und das war jetzt ja wirklich eine geile Folge. Aber es gibt noch eine Sache zu sagen. Hätte ich das fast vergessen. Was mir gerade einfiel, als ich das vorlas, Der Phallus ist unverfügbar. Genau. Es gibt eigentlich diesen Dritten nicht, der immer zuschaut. Davon schreibt Schiedek auch beim Sex, selbst wenn da zwei Leute allein in einem Raum sind, dann ist es trotzdem noch so, da schaut immer ein Dritter zu, weil man stellt sich ja vor, was mache ich hier? Ist das so angemessen oder die Gesellschaft? Was denkt die eigentlich über Sex oder wie man das zu machen hat? Und dieser Dritte schaut zu, ja, ich mache das so und so. Und aber ja, ist das nicht komisch oder ach, ich will ja nichts falsch machen und so. So ist dieser Blick des Dritten irgendwie. Eigentlich müsste man sich ja nicht irgendwie schämen oder so oder Angst haben, weil da ist doch diese Person, die man liebt, eine Person, der man sich so intim öffnen möchte und wie sonst niemand, die kann doch eigentlich alles mitbekommen, aber nein, oder es ist nicht die Angst, dass diese andere Person, sondern diese ominöse andere es mitbekommt, aber diese andere existiert nicht, oder ja, er garantiert uns nichts, es ist immer diese Annahme, da wäre dieses andere, da wäre diese Realität oder dieser Punkt, diese hohe Instanz, die uns bemessen könnte, aber die ist dann gar nicht da. Und ja, interessant noch, eine Sache will ich aber, die er in seinem Buch schreibt, also auch in seinem anderen Seminarbuch, die Psychosen, Nummer 3, da schreibt er nämlich für einen Psychotiker, Psychose ist noch ein bisschen was anderes als Neurose, und für einen Psychotiker ist es irgendwie nicht so, dass seine Wahnvorstellungen für ihn real wären. Das ist eine naive Vorstellung der sogenannten Normalen und Gesunden, die sagen, ach ja, der Wahnsinnige, der hält halt seinen Wahn, seine Halluzination, die hält er für real. Nee, es geht nicht darum, dass er das für real hält, sondern darum, dass er sich gewiss ist, dass es ihn betrifft. Es geht um die Sicherheit, das betrifft genau mich und das ist genau, was mich angeht. Und das ist der Unterschied zu einem normalen, gesunden Menschen, sagt Lacan, dass wir halbwegs normal, wenn wir uns im Alltag halten und bewegen. Wir wollen uns irgendwie halten, aber diese Realität, die ist nicht so gewiss und nicht so sicher, dass sie uns angeht, sondern man hält sich in so einem Zwischenstadium, man sagt sich, ach ja, ja, das ist schon so real und so, aber ist das wirklich so, also das fand ich sehr eindrücklich von ihm, ist das wirklich so, ist bestimmt das wirklich mich und nee, sondern der normale, gesunde Mensch entzieht sich doch immer so ein Stück weit diesem Druck der Realität und sagt, ach ja, ja, lass mir es laufen und so, das ist irgendwie da diese äußere Objektive. Und genau, das führt wieder zum primären Narzissmus zurück. Also, das ist der normale, gesunde Mensch, der einfach sagt, ja, die Realität, die können wir mal auf die leichte Schulter nehmen und so. Und es ist nicht so gewiss, ob das mich überhaupt betrifft. Ach, ich ignoriere den größten Teil einfach am besten und schau mal, wie ich so durchkomme. So kommt man irgendwie durch, man braucht Heuristiken, Forstringen. Man kann ja auch nicht anders leben. Man kann diese Welt, vor allem diese moderne Welt in der Komplexität ja gar nicht erfassen. Und was man da machen, man muss irgendwie da rauskommen und sagen, ich nehme halt ein Stückchen, die ich verwerten kann und das, was mir halt so gerade reinläuft und reinpasst. Und der Rest, ja, der betrifft mich einfach nicht. Aber für den Psychotiker, sagt Lacan, den betrifft das ganz gewiss und das ist irgendwie der große Unterschied. Diese Halluzination oder diese Wahnsysteme, ganze Systeme, Glaubenssysteme und so, von denen er weiß, sie sind nicht real, das ist nicht auf der gleichen Ebene wie diese Realität, die er sonst sieht, aber es ist ganz gewiss, dass es ihn betrifft und nur ihn und irgendwie für ihn steht. Aber damit will ich sagen, das war jetzt einfach ja, eine wilde Fabulation und Assoziation. Bitte, Leute, seht mir das auch nach, ich bin ja am Ende und so und habe mir einfach meinen Gedanken nochmal ausgerollt und ausgeprägt und kann jetzt auch nicht auf alles noch eine abschließende Lösung und Gewissheit vor allem geben. Und sage ich deshalb, ja, vielen Dank. Und ich könnte auch noch einen Song spielen, weil ich habe ja weiterhin diese Lizenz, ne? Die Lizenz zum Song spielen. Ja, Lana Del Rey hat viele gute neue Lieder rausgebracht, habe ich erst gesehen und so. Wow, Lana Del Rey. Die Girl Got Away. Vielleicht können wir das hören oder ein anderes. Ich schaue mal, was ich da rausfinde. Und damit sage ich euch einfach, ja, vielen Dank und ciao, ciao. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Tischlein deck dich. Dem maximal turgeszenten Podcast. Come back, baby. Come back to me. Probably in the sun, just watching TV. I've been missing you, have you been missing me? Thinking about your loving, about your loving, sweet, sweet. Come back, sugar, come back to me. Fix me up a mixed drink, Bacardi. I'll put on your favorite dress and we'll party.
kid, come home to me now, babe. I've been holding it down, but I'm losing my ground. Won't you come home to me now, babe? I'm a strong baby doll, but I want you around. Come back, honey, don't be so mean. Come out to your trailer, come see your queen. You've been missing out here, peaches and cream. Dreaming about your dolly, sweet dolly, dream, dream. You bad baby, dumb as can be. Who could you find that bad, better than me? I've been missing you, you've been missing me. Thinking about your sugar, sweet kiss candy. You don't have to say, but I'm the girl that got away.
I've been drinking Jack and Coke a lot, sucking on my lollipops, listening to my hard rock music. Thinking about you quite a lot, smoking all my cigarettes, missing what we used to got.
You kid, won't you come home to me now, babe? I've been holding it down, but I'm losing my ground. Won't you come home to me now, babe? I'm a strong baby doll, but I want you around.
Come on over, pretty baby. What, you make your mommy crazy? Come on over, pretty baby. What, you make your mommy crazy? I want my cake and I wanna eat it too. I wanna be friends, stay in love with you. Go out on weekends, party it up, boo. Back the way it was, a summer of love.
I've been drinking Jack and Coke a lot, sucking on my lollipops, listening to my hard rock music. Thinking about you quite a lot, smoking all my cigarettes, missing what we used to got. You kid, won't you come home to me now, babe? I've been holding it down, but I'm losing my ground. Won't you come home to me now, babe? I'm strong, babe.